Um Leben und Tod.
Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen des Todes.
Mit mir Johannes.
Und ich bin Luis.
Wir machen heute zu Beginn gleich mal einen kleinen Ausflug in das Krematorium, mit dem wir zusammenarbeiten, weil es kam die Frage, ob zum Beispiel Silikonimplantate oder ähnliches den Ofen verstopfen. Ja, wurde gefragt und wir beantworten natürlich gleich mal zu Beginn dieser Q&A-Folge diese Frage. Fand ich jetzt einen ganz, ganz, ganz spannenden Anfang eigentlich. Und wir schalten jetzt gleich live zum Leiter ins Krematorium, mit dem wir zusammenarbeiten, und der wird uns diese Fragen beantworten. Und es geht dann gleich noch um die Einäscherung, um den Pilzsack. Er hat gesagt, er ist gerade eh am Ofen. Also wir schalten gleich mal rüber und fragen den Basti diese Fragen. Und dann bekommt ihr die Antwort aus allererster Hand, würde ich sagen.
Aber bevor es losgeht, habe ich noch eine Frage an dich. Beziehungsweise eine Idee habe ich für dich.
Okay.
Eine neue Geschäftsidee. Und zwar, du könntest anfangen, bei uns im Garten Radieschen zu züchten.
Nee, das mache ich nicht.
Doch, und zu verkaufen, weil ich, also die Idee ist folgende, habe ich mich auch schon mal gefragt, ob man denn auf einem Grab auf dem Friedhof Radieschen anpflanzen darf.
Weil man sie dann von unten anschauen
kann.
Ja,
genau, der Witz steckt dahinter. Glaubst du, das würden wir hier machen?
Was? Einfach nur für den Witz?
Ich weiß es nicht. Ja, wir bieten so über Burger jetzt an, Grabpflege machen wir jetzt auch, wir kümmern uns um alles. Ja, was wollen sie denn? Na, wir empfehlen Radieschen.
So ein Kack. Ich weiß nicht, dass ich... Den Spruch, den
sagt man auch nicht mehr?
Dass man das so sagt. Das einzige Mal, wo ich das von dir gehört habe, war von dir.
Wirklich?
Ja.
Also Leute, bitte kommentiert mal und helft mir so ein bisschen. Ne? Luis hat mal wieder keine Ahnung hier. Die Radieschen von uns anschauen, das sagt man so, ja?
Ja, glaube ich schon. Aber ich weiß nicht, ich finde es auch irgendwie nur so halblustig.
Findest du?
Ja, also wie random.
Wieso?
Radieschen von unten angucken, so, okay.
Ja, das sagt man halt so. Oder ins Gras beißen, den Löffel abgeben.
Ja, ich mein, das kenne ich.
Das ist alles abstrakt, ja?
Ja.
Genau.
Ja.
Von daher, okay.
Naja, wir schalten ins Krematorium live.
Genau, live. Also, wir haben jetzt hier den Fachmann am Telefon, der Basti Schenk aus Aalen. Hi.
Hi, servus.
Servus, du, pass auf. Wir haben zwei Fragen an dich, wurden uns gestellt von Hörerinnen und Hörern in unserem Podcast. Und zwar die Frage Nummer eins war, ob Silikonimplantate, also überwiegend von Frauen, sage ich mal, das Krematorium, den Ofen oder halt den Schornstein irgendwie verstopfen. Kannst du uns da was dazu sagen?
Oh, das ist ja spannend, was da die Menschen tatsächlich so umtreibt. Ja, tatsächlich ist so, da werden wir des Öfteren sogar danach gefragt. Also die Implantate selbst, die sind ja meist aus Silikon, mit Silikon gefüllt oder auch mit Kochsalz, wenn mich nicht alles täuscht. Und da ist so, du musst dir das vorstellen, eine Backform im Backofen, die ist ja bis zu einer gewissen Gradzahl temperaturbeständig. Ich schätze mal so 250, 300 Grad. Aber das kann man natürlich mit unserer Kremationsanlage nicht vergleichen. Wir fahren Einäscherungstemperaturen von bis zu 1300 Grad und wir haben ja offenes Feuer. Das heißt, selbst da hält Silikon, das eigentlich ja temperaturbeständig ist und auch schlecht brennt, aber selbst da hat Silikon bei dem offenen Feuer keine Chance und verbrennt tatsächlich. Kochsalz, wenn drin ist, das Salz setzt sich irgendwo auf den Steinen ab, wird dann immer wieder rausgebürstet. Aber ansonsten, nein, da passiert natürlich nichts. Die Filter sind so hochwertig und die Abreinigungsanlage, da passiert natürlich Gott sei Dank nichts dem Schornstein.
Okay, krass, ja. Das wäre jetzt eben auch die zweite Frage gewesen mit den Filtern. Aber wie du schon sagst, die sind wahrscheinlich so hochwertig und technisch auch ausgereift, sage ich mal, dass da nichts hängen bleibt. So habe ich es mir auch schon fast gedacht, ehrlich gesagt. Okay, cool. Danke schon mal. Das war Frage Nummer eins. Der Luis kommt mit der zweiten Frage, auch hochaktuell. Es geht nämlich um unseren Pilzsack. Er stellt sie dir mal.
Wir hatten ja jetzt schon den Pilzsack auch zur Einäscherung. Vielleicht kannst du uns einfach mal so beschreiben, wie sich der so verhält bei der Einäscherung, weil das auch ganz spannend sein könnte.
Tatsächlich war das für uns, für das bist ja du eigentlich schon bekannt mit deinem Institut, wieder eine Herausforderung. Wir haben das tatsächlich bis dato dann noch nie gemacht. Das haben wir ja miteinander besprochen. Wir haben uns auch erstmal schlau gemacht über diesen Pilzsarg. Und dann haben wir es letztendlich mal probiert. Wir haben Kontakt aufgenommen mit dem Hersteller aus Holland, auch mit dem holländischen Krematorium, das schon gemacht hat. Und tatsächlich der Pilzsarg, da gibt's ja so eine spezielle Einfahrvorrichtung. Die haben wir ja schon miteinander konstruiert. Und von dem her Also tatsächlich war es sehr spannend, ist auch spannend. Der Pilzsarg selbst wird mit einer speziellen Vorrichtung in die Kremationsanlage eingefahren. Und die Verbrennung selbst, die läuft erstmal sehr, sehr zögerlich. Liegt es an den Pilzsporen oder an dem, ich glaube, Hanfmaterial, was da mit drin ist, an der vielen Feuchtigkeit natürlich auch. Aber tatsächlich bildet sich irgendwann von dem Deckel, ja, wo du vorstellen musst, wie so eine Isolationsschicht, weil das halt einfach gut dämmt, ich denke, weil es feucht ist, und dann verzögert sich einfach die Kremation, die dauert ein bisschen länger, aber letztendlich bekommen wir es mit mehr Energie auch zu Asche kremiert. Also es funktioniert tatsächlich, aber der Pilzsarg, der Loop, der ist sehr, sehr spannend war das ja. Aber jetzt haben wir die Erfahrung, jetzt können wir ohne Probleme natürlich kremieren.
Würdest du sagen, dass sich da was vom Ascheverhältnis ändert? Also bleibt da dann tendenziell ein bisschen mehr übrig oder weniger? Oder ist es so verschwindend, dass man es gar nicht unterscheiden kann jetzt zu einem Holzsarg?
Tatsächlich dämmt sich das irgendwie gegen Ende der Kremation ganz gewaltig. Also das sieht man dann in der Anlage viel, viel mehr Rückstände. Da wird aber dann an unserer Kremationsanlage mehr Luft beigesteuert. Und dann glüht es fast rückstandslos vom Sarg komplett, glüht es komplett weg. Also Mensch, okay. Natürlich, klar, die Mineralien, die sind noch da, aber ja. Vom Pilzsarg, da bleibt dann, es ist auch ein ganz, ganz anderer Rückstand, der da übrig bleibt. Der ist viel feiner, wie jetzt, wenn noch ein bisschen Holz oder Kohle oder so dabei ist. Aber vom Pilzsarg, ja, der geht dann nahezu komplett weg und ist ganz, ganz feines Material, was noch bleibt, das dann auch voll verglüht.
Ja, spannend, wie das sich so da unterschiedlich verhält, aber jetzt haben wir da die Erfahrung gemacht und Basti, vielen Dank für die Auskunft aus erster Linie von der Front aus dem Krematorium und jetzt sind wir auf jeden Fall wieder zwei Themen schlauer, danke dir.
Sehr gerne, alles Gute für euch, bleibt gesund und bis bald mal wieder.
Cool, Basti, war jetzt gut zu hören, auch mit dem Pilzsack, fand ich interessant.
Ja, wusstest du noch nicht, ne?
Nee, so nicht.
Ja, ja,
ich wusste, dass es anfänglich ein bisschen dauert irgendwie und so, das habe ich gewusst, ja, aber ja,
genau. Cool.
Wir müssen da mal wieder hinfahren und dann auch mal zuschauen vielleicht.
Ja, das würde mich auch mal interessieren, ja. Tatsächlich. Wobei man auch dazu sagen muss natürlich, dass man kann natürlich über die Sinnhaftigkeit eines Pilzsarges und der Feuerbestattung diskutieren.
Das ist richtig, ja. Weil erst geht man Richtung Bio und CO2-Reduktion und neutral, bis hin zu neutral und dann führt man nochmal Gas zu, ne?
Ja, nicht mal unbedingt deswegen. Mhm. Es dauert ja einen Ticken länger, sage ich jetzt mal. Aber eher vom Ding her, das Prinzip Feuerbestattung an sich, darum geht's mir jetzt, ne?
Ja, verstehe ich auch.
Wobei ich da auch fairerweise echt sagen muss, dass, also ja, auf der einen Seite gehe ich da schon mit, auf der anderen Seite gehe ich da auch nicht mit, weil es gibt ja auch Leute, die sich den Sarg raussuchen, nicht wegen diesem Umweltaspekt, sondern einfach, weil sie einen Pilz da cool finden. Ja, genau.
Die meisten, die ich jetzt da in unsere Ausstellung geführt habe, bei Burger und auch bei Matschke, finden den schön.
Ja. Die Leute, die ihn dann nehmen, ne, das muss natürlich dann nochmal wirklich passen.
Ja.
Nicht so, dass der da jeden Tag genommen wird. Zum Hintergrund übrigens, wir reden da hier so fleißig über den Pilzsarg. Das ist ein Sarg, ganz kurz, um euch abzuholen. Der wächst tatsächlich nur aus Pilzen und Hanf und ist dann somit ziemlich gut in der Herstellung, im Wachstum, sage ich mal. Du musst dafür keinen Wald abholzen, du musst halt einfach nur Pilze züchten, was relativ effektiv funktioniert. Man liegt dann auf Moos und um diesen Sarg geht's hier eben. Aber wir hatten, glaube ich, sogar jemanden, der war gerne Pilze sammeln und hat dann halt, der Sarg dann halt genommen, weil es einfach passt. Und da muss man dann auch nicht die Erdbestattung wählen, finde ich. Also ich finde, das eine schließt das andere nicht aus, aber ja, vom Grundgedanken, wenn man dieses ökologische nachhaltig verfolgt, dann gehe ich da natürlich mit, ne, klar.
Stell dir mal vor, du bist irgendwie so hobbymäßiger Pilzesammler, vergreifst dich beim Pilz und hast dann so aus Versehen den grünen Knollenblätterpilz, stirbst dann an diesem Pilz, die Familie ist dann bei uns und dann hat man es in der Beratung nicht so schwer zu sagen, naja, würde sich doch anbieten.
Der Pilzsack. Ach du meine Güte. Ob die das so lustig finden, dann wahrscheinlich nicht.
Nee, ich glaube auch nicht.
Ich würde generell niemals Pilze sammeln.
Ich auch nicht, niemals. Bekannte von uns, die haben das gemacht, er hat gedacht, er kennt sich aus. Und ihn hat es erwischt als einzigen, weil bei manchen Exemplaren, da war er sich sogar nicht so sicher und die hat dann halt er gegessen.
Genau. Ach, na dann.
Kam ins Krankenhaus, grüne Knollwetterbiss. Kann von Glück reden, dass er nicht gestorben ist, ne?
Das ist geisteskrank. Krass. Ich war jetzt auch am Geißkopf Mountainbiken und da waren auch überall Pilze im Wald. Super natürlich, sieht echt
schaut schön aus.
Da waren bestimmt auch welche dabei, die man locker hätte essen können. Die sehen auch echt lecker dann aus teilweise. Ich denke mir so, ne.
Nee.
Das ist Risiko.
Ja. Also, das ist ja. Spiel mit dem Tod.
So ungefähr, wenn man sich da nicht auskennt. Naja. Was ich dir eigentlich erzählen wollte noch, war eine Geschichte. Da war ich auf einem Friedhof und das war in der Gruft. Und da mussten wir dann, da sollte dann eine Beisetzung stattfinden danach. Mhm. Das Problem ist, da war der Platz belegt. Und dann mussten wir das, was da übrig war, mussten wir umlagern, sage ich jetzt mal.
Aber Moment, ich muss erst mal fragen, war das so eine richtig große Gruft, wo dann so eine Treppe runtergeht und dann stehen so 5, 6 Särge?
Nee.
Also so eine königliche Gruft vielleicht?
Nee, gibt's ja auch. Ich weiß nicht, wie viele da waren. Ich glaube,
wie so eine Grabkammer.
Ja.
Und da war noch was belegt.
Genau.
Krass. Und hat man Knochen gesehen?
Ja, ja, das war voll krass. Und dann haben wir da reingeguckt, unten so in dieses Loch.
Ja.
Du hast schon gesehen, das ist kein Erdgrab, sondern wirklich nur so Gruft. Okay. Oben so die Platten weggeschoben, den Grabstein. Und dann lagen da unten einfach nur noch so die Knochen rum und halt alles in der richtigen Anordnung so vom Skelett.
Krass.
Also so, ne, weißt du, wenn du ein Grab aufmachst, dass du mal einen Knochen findest, ja klar. Aber das war ja dann auch noch quasi perfekt in der richtigen Anordnung und so.
Mhm.
Und dann musste man das beiseite schaffen, dass dann da eben die nächste Beisetzung stattfinden kann.
Okay.
Das mussten dann aber nicht wir machen, sondern der Friedhof.
Ah, okay.
Ja.
Krass. Ich frage jetzt deswegen so, wegen dieser Gruft, weil wir haben bei uns im Ort, im Dorf, haben wir tatsächlich so eine gräfliche Gruft. Das ist so ein Häuschen.
Ja.
Schaut schön aus auf dem Friedhof, du kennst das auch.
Ja, ja.
Ja, und da ist unten drunter eine Gruft. Da kann man runtergehen. Ich war da vor vielen Jahren, das habe ich aber auch schon mal erzählt.
Ja.
Da waren da so viele Särge gestanden. Und das hatten wir dann auch mit den Knöchelchen oder Knochen. Die waren aber in den Särgen gelegen. Mussten wir dann auch so einzeln rausnehmen
Krass.
Und in neue Särge einbetten, ja.
Oder in eine Gebeinekiste? Nee.
Nee, nee.
War keine Exhumierung?
Nee, nee, war nicht. Die sollten da alle bleiben. Aber wir mussten halt da von Jahr zu Jahr oder halt ab und an mal die Särge erneuern.
Ah, wie groß ist die Gruft?
Die Hälfte von dem Studio hier.
Echt?
Also, dass ihr es euch vorstellen könnt, vielleicht so 6x6 Meter oder so, ist schon ordentlich, ja. Und im Übrigen, ich kenne da jemanden, der einen Schlüssel hat. Wir kommen da mal rein, können uns das mal angucken. Muss ich nur einen Anruf tätigen. Machen wir mal. Sage ich aber auch schon zum 1000. Mal, ne?
Ja, wir müssen es wirklich mal machen eigentlich, ne?
Lass uns mal,
meinst du, wir dürfen da Fotos machen?
Komm, wir brechen die Folge ab. Auf in die Gruft. Fotos machen? Hm, weiß ich nicht. Muss ich fragen.
Aber wäre schon mal spannend. Ich war noch nie in so einer begehbaren Gruft, wo man so wirklich reingehen kann, ne?
Krass, krass.
Aber heftig. Ich glaube, Gruft würde ich, weiß ich nicht, das würde ich, glaube ich, nicht machen.
Ihr Lieben, bevor wir weitermachen, Aufruf an euch. Bewertet unseren Podcast, das hilft uns sehr. Gebt uns die Sterne, empfehlt uns weiter.
Gebt uns die Sterne.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, genau. Ja.
Empfehlt uns weiter, das hilft uns auch.
Genau, und fleißig teilen, ne? Das ist eigentlich fast noch mit das Wichtigste, dass neue Leute zu uns kommen.
Ja.
Und, ich kann schon anteasern, nächstes Frühjahr kommt tatsächlich ein Buch von mir raus.
Ui.
Ja, ein Applaus bitte. nein, Spaß. Ja, wenn es euch interessiert, ich verrate noch nicht zu viel. Cover kann ich auch noch nicht zeigen. Es wird auch dann demnächst irgendwann wahrscheinlich zum Vorbestellen erhältlich sein. Aber ihr könnt euch freuen, Leute. Behaltet's im Kopf. Und dann gebe ich euch nochmal Bescheid, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Weil ich habe schon die Probekapitel. Und es wird sehr, sehr, sehr gut. So viel kann ich schon mal verraten.
Könnt gespannt sein.
Genau. Es geht aber heute, wie immer, um eure Fragen. Q&A, ein super Format. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Kommentiert eure Fragen hier drunter, wenn ihr eine habt, und mit ein bisschen Glück kommt ihr in die nächste Folge. Los geht's mit der Sabine. Ja, Sabi oder
Zapse.
Zapse ist ein verrückter Spitzname. Die fragt nämlich, wie läuft eine Leichenschau ab? Oh, ist spannend. Es ist tatsächlich so, dass wenn man stirbt, dass ein Arzt einen dann einmal, und das steht hier extra sogar, unter ausreichender Beleuchtung wird man dann von diesem Arzt eben tatsächlich einmal komplett entkleidet. Also man wird dann tatsächlich einmal ausgezogen und dann kann die Leichenschau stattfinden. Da geht es um die sicheren Todeszeichen. Soweit hat man das schon mal gehört, aber was vielleicht einige von euch noch nicht gehört haben, dass das relativ klar definiert auch ist, wie so eine Leichenschau auszusehen hat. Haben sich viele schlaue Leute mal was dabei gedacht. Und da geht es wirklich auch um Kleinigkeiten, natürlich auch um aufzudecken, falls ein Gewaltverbrechen vorliegt. Es wird tatsächlich auch in alle Körperöffnungen einmal reingeguckt, was sich auch erstmal ungewohnt anhört. Aber das ist alles so genau, um eben solche eventuellen Gewaltverbrechen oder Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod aufzudecken. Genau, und es gibt da die Vorgaben und die lese ich euch jetzt einfach mal vor, weil es ziemlich spannend ist. Da steht das eben hier so drin. Die Leiche ist zu entkleiden, Vorder- und Rückseite einschließlich, und hier steht es eben, einschließlich der Körperöffnungen sind zu inspizieren. Verbände und Pflaster sind zu entfernen.
Warst du schon mal mit dabei, als ein Arzt sowas gemacht hat mit den Körperöffnungen? Hast du schon mal gesehen?
Nee, und das wollte ich dann eben auch sagen. Ich wäre gerne mal bei einer Leichenschau dabei.
Also ich war das mal.
Warst du?
Ja. Und da habe ich die Ärztin gefragt, ob wir mit dabei bleiben können, weil mich interessiert ist und so. Und die waren dann so ein bisschen genervt, so ja, okay. Weil sie dann die Leichenschau wirklich sehr, sehr ordentlich machen musste. Und die hat dann tatsächlich, die war total hemdsärmlich, ne? Das war ein alter Mann, den hat die dann so rumgedreht, hat logischerweise Handschuhe angehabt, so Finger in Po, Mexiko, so ungefähr.
Krass. Ja, muss sie ja.
Ja, natürlich, ja. War jetzt auch nur so ein Spruch, ne? Aber
ja.
Nee, der ist echt ernst genommen, ja.
Krass. Ja, heftig. Es ist dann auch so, dass zum Beispiel der Kopf auch genau untersucht wird. Auf Schwellungen, auf Hämatome, auf Wunden. Und auch die verdeckten Stellen werden oder müssen natürlich untersucht werden. Kopfhaut, Mundvorraum, hinter den Ohren, da muss auch einmal hingeschaut werden. Was ich auch tatsächlich so nicht wusste, es geht um Geruch aus Mund oder Nase.
Ah, habe ich auch noch nicht gehört.
Genau. So, da geht's dann, hier steht zum Beispiel Bittermandel.
Ah ja, wegen Giften und so.
Ja, oder auch wegen Maden, da geht's dann auch darum. Also, ist ziemlich, ziemlich spannend. Flüssigkeiten oder Blut aus Mund, Nase, Ohren. Vielleicht finden sich da Tablettenreste, Hautverätzungen oder Verletzungen, auch Fremdkörper. Ist ein Schaumpilz vor Mund und Nase. Das muss alles überprüft werden. In die Pupillen wird einmal geschaut, aufs Auge, wie die so sind, eng, weit oder ungleich auch. Das kann dann auch, da auch auf eine Vergiftung oder ein Schädel-Hirntrauma hindeuten. Und das sind alles so, da gibt es noch viel, viel mehr. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. So diese Standard Sachen, die man auf jeden Fall machen muss. Und wenn es irgendwie Anzeichen gibt, dass da nicht natürlicher Tod vorliegt oder vielleicht ein Gewaltverbrechen, dann darf der Arzt auch nur teils entkleiden.
Mhm. Logisch.
Irgendwie auch, ist ne? Ganz spannend. Also da geht es dann darum, dass dann halt keine Spuren verwischt werden. Ne?
Ja, genau.
Aber muss der Arzt dann auch selber so ein bisschen abwägen. Mhm. Ich denke mir immer so, obwohl jemals ich den Fall erleben werde, dass ich irgendwo zu der Familie nach Hause komme und dann steht auf der Todesbescheinigung so Anhaltspunkte für nicht natürlichen Tod. Ich glaube nicht irgendwie.
Naja, wir haben ja keinen Polizeidienst momentan. Ne?
Also nee, aber das ist ja dieses Käsescheibenmodell. Mhm. Also quasi, es gibt ganz viele Sicherheitsmechanismen und Käsescheiben, damit durch die Löcher dass eine Käsescheibe das auffängt quasi. Ne?
Ja.
Und also diese erste Käsescheibe mit Arzt kreuzt das an, nicht natürlicher Tod oder Anhaltspunkte halt eben, dann muss er ja die Polizei rufen. Dass das noch nie geklappt hat und wir dann davon überrumpelt wurden ohne Polizei und nicht beschlagnahmt, ne? Mhm. Nichts mit Freigabe.
Ja.
Sondern dass wir dann die Polizei anrufen müssen.
Ach, jetzt verstehe ich.
Ne?
Ah, okay.
Ich weiß nicht. Glaubst du?
Also ich hatte einmal den Fall.
Echt?
Da war aber natürlicher Tod angekreuzt. Wir haben die Verstorbenen geholt, die lag im Bett. Und beim Rüberheben, ich hatte oben den Kopf sozusagen, habe ich gemerkt, so krass, mein Handschuh ist ja so blutig jetzt geworden. Mhm. Hab dann im Hinterkopf gesehen, die hat voll die fette Platzwunde gehabt. Fragt dann die Familie, ja, die ist im Gang gegen die Kommode geknallt, weil sie gestolpert ist.
Krass.
Und habe ich auch gedacht, krass. Und der Arzt kreuzt natürlich einen Tod an irgendwie. Ne?
Aber war angekreuzt.
Ja, war angekreuzt.
Bist ja in der Theorie, bist du raus.
Ja, ich weiß. Ja. Ich habe ihn trotzdem angerufen. Er so, hier sein Urteil anfechten.
Echt?
Ja, voll aufgepisst.
Krass.
Ja.
Ich hätte es nur manchmal, dass einfach freigelassen wurde, das Feld. Also du kommst hin und es steht nichts so, da.
Oh, wissen wir nicht
das
genau.
Das ist immer so nervig, weil dann musst du ja den Arzt anrufen, der muss zurückfahren, der muss das Kreuzchen setzen, weil sonst darfst du nichts machen. Naja.
Mir fällt was ein, wenn hier ein Arzt oder eine Ärztin unter den Hörern ist und ihr Interesse habt, mal in der Folge von uns mit dabei zu sein, also wenn ihr Leichenschauen schon gemacht habt oder vielleicht auch skurrile Sachen bei einer Leichenschau erlebt habt, dann meldet euch gerne bei uns, schreibt eine E-Mail an podcast@bestattungen-burger.de oder kommentiert. Auf Instagram könnt ihr auch schreiben, da können wir zurückschreiben dann, weil wir könnten vielleicht mal wirklich so eine Extended-Folge machen über das Thema ärztliche Leichenschau und skurrile Sachen oder so.
Mit
ne?
Profis.
Fällt mir gerade so ein. By the way, okay, wir kommen zur nächsten Frage und zwar ein Quibert fragt, wann habt ihr das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Solche Fragen liebe ich, muss ich sagen. Da steckt da so ein Wortspiel mit drin. Ne? Finde ich cool. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe es erst nicht verstanden. Spaß.
Okay.
Nein. Ich habe darüber nachgedacht. Und ja, ich habe tatsächlich vor kurzem zum letzten Mal was gemacht.
Was?
Ja, und zwar haben wir uns einen Tower Garden gekauft. Ja, ihr kennt das bestimmt alle, ihr macht das bestimmt auch alle bei euch zu Hause. Das ist ein Gefäß, das fasst ungefähr 60 Liter Wasser und dann geht so ein Kunststoffturm nach oben mit Öffnungen, wo man eben Pflanzen pflanzen kann, sei es irgendwie Gurken, Tomaten oder Erdbeeren haben wir jetzt gepflanzt oder auch irgendwie Basilikum etc. Ja. Und das Wasser wird von unten nach oben transportiert und tröpfelt dann runter.
Voll
und
geil, Alter.
Total cool. Dann hat man zu Hause so einen Vertical Garden und dann kannst du voll abernten.
Ja, ich glaube das erst, wenn ich es einmal sehe.
Das funktioniert?
Das sieht für mich in diesen Videos immer zu perfekt aus alles.
Ah.
Also ich hoffe es, weil das wäre voll geil. Wenn das funktioniert, überleg, was hat es gekostet?
500 Euro.
Boah, naja.
Schon, ne? Aber überlegst du ja auch für dich, ne?
Ich kaufe mir erstmal meinen ferngesteuerten Airbus für 600. Bevor ich mir da so ein Gemüsebeet hole.
Okay, aber ich spiele die Frage dir zu, Luis.
Ja, ja. Das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht. Ja, vor 2 Tagen tatsächlich. Ich war ja im Trainingslager am Geißkopf und ich fahre ja Enduro-Mountainbike und dann geht es immer darum, wie kommst du da diese heftige Strecke da am effektivsten runter? Und dann haben wir da die Linien besprochen und dann ist halt die effektivste Linie, dass du irgendwie bei einer Wurzel abziehst, also hochspringst und dann voll auf so ein schräges Wurzelfeld drauf knallst. Und da habe ich mich dann so eingekackt, aber ich habe es dann einfach halt gemacht, bin dem Leo hinterhergefahren, der hat dann uns da so gecoacht und war dann erstaunt, dass es echt gut funktioniert und dass ich das irgendwie kann. Aber das ist so, wo du dir denkst, ich wäre das alleine niemals runtergefahren und dann ziehst du da ab und denkst dir so, oh Gott, scheiße, du landest jetzt auf den schrägen Wurzeln, die hangabwärts gehen und dann haut's dir den Schlappen weg. Aber hat gut funktioniert. Aber da muss man einfach manchmal so ein bisschen über sich herauswachsen und danach dann kann man es auf einmal und traut sich viel, viel mehr, weil man irgendwie merkt, okay, das geht ja doch irgendwie.
Aber
das
ist
eine Kleinigkeit.
Da hake ich kurz ein. Ich war auch am Geißkopf, mit dir ja auch vor vielen Jahren. Und genau an dieser Stelle, oder ich sage jetzt mal an einem schrägen Wurzelfeld, gibt es mehrere davon. Es war auch so leicht glitschig alles. Da bin ich mal voll eingeschlagen. Und ich habe es eben nicht geschafft. Weiß ich noch, über den Lenker abgestiegen, auf den Kopf gefallen und so das Genack überdehnt. Okay. Ja, ich wollte mir danach auch so ein Neckbrace kaufen. Und dann lag ich da und hatte so ein kurzes Gehörblackout. Habe ich erstmal nichts mehr gehört. Ja, war so. Und dann lag ich da und hab gedacht so, boah, krass.
Weißt du noch, auf welcher Strecke das war?
Erstmal
Flow Country, was?
Der Rentner-Downhill.
Genau, der Flow-Trail, da passiert doch sowas.
Und hab erstmal geschaut, ne, kann ich meine Füße noch bewegen, gehen die Hände noch? War krass, war auch eine Ausnahmesituation.
Hast du dir nicht mal die Rippe gebrochen?
Auch am Geißkopf,
super.
Was heißt eine? 3 habe ich mir gebrochen.
Echt jetzt?
Ja, weiß ich noch, als wir dann im Bett lagen oder ich halt im Bett lag und wieder aufstehen wollte, ich bin dann fast nicht mehr rausgekommen.
Ach du meine Güte.
Das war echt heftig. Aber nochmal ganz kurz, vielleicht auch so ein kleines Learning, was zieht man draus? Weil ich finde die Frage schon sehr tiefgründig, muss ich sagen.
It's not also, that deep.
Bei meiner Antwort könnte so ein bisschen drinstecken für euch alle oder was man draus ziehen kann. Vielleicht mal was Neues machen, neues Hobby oder einfach mal was ausprobieren. Und bei dir, was hast du für ein Learning daraus gezogen? Man schafft manche Sachen doch.
Ja, man kann wahrscheinlich oft mehr, als man sich selbst zutraut.
Klingt gut, ja. Wobei, wenn jemand hier jetzt Enduro-Mountainbike-mäßig unterwegs ist, dann rate ich davon ab.
Was? Nein, super.
Doch, wieso? Es kann ja auch was passieren. Auf
Wurzelfeld abziehen.
Bitte?
Auch mal aufs Wurzelfeld draufknallen.
Ich muss ja nicht unbedingt.
Das ist die schnellste Linie, habe ich gelernt.
Ich habe mir da 3 Rippen gebrochen.
Ja, du musst auch mal ins Fahrkurstraining gehen, dann schaffst du das auch.
Meine Güte.
Naja. Ich muss den Massi grüßen. Der Massi war auch dabei.
Ah, okay.
Der hört unseren Podcast an.
Ja?
Massi, jetzt habe ich dran gedacht. Ich habe es mir zwar nicht ins Skript geschrieben. Sorry an die anderen Zuhörer, die sich jetzt denken, wer ist denn das?
Ich sage nur, Massi, spring raus aus deinem Eisbad.
Also, gut. Massi, Grüße geht raus. Weh, du hörst die Folge nicht zum Ende, ne? Sonst knallt. Gut. Also, es geht weiter. Die Eileen fragt, wie läuft es ab, wenn man als Bestatter arbeiten möchte? Fängst du halt einfach auf.
Genau, ja.
Nee, es ist tatsächlich spannend oder krass, weil im Prinzip kann jeder sofort Bestatter werden irgendwie. Das ist ja das Krasse auch an dieser Branche. Du kannst einfach loslegen. Wenn jemand, keine Ahnung, ist am einen Tag irgendwie, keine Ahnung, bei Siemens im Büro tätig, jetzt einfach mal als einfaches Beispiel, und der sagt, ich will am nächsten Tag, will ich Bestatter werden, geht. Du kannst auch ein Bestattungsunternehmen einfach aufmachen.
Du musst einfach nur ein Gewerbe
anmelden. Einfach nur ein Gewerbe anmelden, ist krass. Ob es dann läuft und ob dann die Leute da zu einem kommen, ne, das ist die zweite Frage, weil du musst schon echt viel wissen, du musst viel können, das ist ein Handwerk. Du brauchst auch einen Leichenwagen, wenn du das alles dann selber machen möchtest, weil du darfst deinen Verstorbenen nur in einem Leichenwagen transportieren und nirgendwo anders. Aber man könnte es theoretisch machen. Das finde ich irgendwie schon heftig. Ne?
Total krass. Ich meine, was man natürlich auch braucht, ist eine jahrelange Expertise, weil das ist ja ein ganz sensibles, emotionales Thema. Die Leute vertrauen einem ja ihren Liebsten an sozusagen. Genau. Ich stelle mir das so vor, stell dir mal vor, du hättest jetzt beim Mountainbiken hier am Geißkopf, tust du dir was am Knie. So, jetzt hast du dir dein Knie zerstört und musst operiert werden.
Ja.
Jetzt kommst du in ein Krankenhaus und hast die Wahl. Da steht der alte Oberarzt, der hat schon
studiert.
Ja, ne, studiert haben die Ärzte alle, aber der hat schon 500 Knies gemacht. Der eine hat studiert, der andere nicht.
Nicht schlecht.
Nein, Spaß. Aber der hat einfach schon 500 Knie operiert. Der macht es im Schlaf, seine Technik voll ausgefeilt. Und der junge Kollege, ich will jetzt nicht sagen frisch von der Uni, aber einfach noch voll ambitioniert und so, der hat auch schon 10 OPs gemacht und so. Ja. Wen nimmst du denn?
Ja, ne, verstehe ich schon den Vergleich sozusagen. Ist aber krass, aber es geht ja um die Theorie auch ein bisschen in der Frage. Aber wenn man einfach irgendwie arbeiten möchte, man kann quer einsteigen in den Beruf, kannst einfach dich bewerben irgendwo. Man kann auch die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft machen, also das ist auch ein Ausbildungsberuf. Mhm. Das gibt's schon auch, aber in der Theorie kann man einfach loslegen. Und es gibt auch gesetzlich, soweit ich jetzt weiß, kein Mindestalter oder so. Also wenn man halt Ausbildung beginnt, dann so, let's go.
Richtig,
also, vielleicht jetzt nicht mit 10 oder so.
Hallo, aber so, ich möchte Bestatter werden. Ja.
Aber so, keine Ahnung, mit 14, 15 machen manche Leute Ausbildung, glaube ich, schon. So.
Ja,
und geht schon, klar.
Also Aileen, wir hoffen, wir konnten deine Frage gut beantworten und wir kommen zur nächsten Frage von Alexander. Sie schreibt, ich würde gerne mehr dazu wissen, wie mit obdachlosen Verstorbenen umgegangen wird, beziehungsweise welche Kleidung sie angezogen bekommen und ob man mit der Bestattung warten muss, ob gegebenenfalls Angehörige gefunden werden.
Okay.
Ja, ist eine coole Frage, muss ich sagen, weil es sterben tatsächlich nicht wenig Obdachlose.
Ja.
Ja,
ja, steckt auch natürlich auch ein bisschen mehr dahinter, ne? Ist ja.
Also prinzipiell ist es so, wenn ein Obdachloser stirbt, dann ist die Stadt oder die Kommune oder die Gemeinde eben zuständig, wo derjenige gestorben ist. Man kann jetzt gar nicht sagen, wo er gemeldet war, weil so jemand war ja nirgends gemeldet. Oder die sind meistens nicht gemeldet, sonst wären sie ja auch nicht obdachlos.
Das stimmt.
Ja, also gemeldet bist du ja, wenn du eine Adresse irgendwie hast oder musst dann ja auch irgendwie eine haben. Also im Endeffekt, beispielsweise, wenn jetzt jemand unter der Brücke gewohnt hat und da verstirbt, dann kümmert sich da die Stadt drum. Beauftragt wird dann auch ein Bestatter.
Wenn es niemanden gibt.
Wie meinst du? Wenn, ja, genau, wenn es keine Angehörigen gibt,
genau,
ist es richtig.
Wovon ja jetzt, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ne? Genau. Es wird natürlich, ich glaube, die forschen schon immer nach.
Auf jeden Fall.
Ist ja klar, weil also im ersten Ding ist es ja erstmal, vielleicht so hart es klingt, die wollen sie ja im ersten Moment wahrscheinlich auch nicht zahlen.
Klar,
es ist geregelt und es ist gut, dass es so geregelt ist, aber.
Die sind froh, wenn es jemanden gibt, der bestattungspflichtig ist, weil dann muss derjenige das beauftragen und auch bezahlen. So. Aber in den meisten Fällen gibt es da eben niemand, sonst wären solche Leute ja auch nicht obdachlos, wobei das nicht immer stimmt. Es gibt auch Leute, die haben Familie oder Angehörige und wollen obdachlos sein oder sind halt einfach obdachlos, wie auch immer.
Wollen?
Ja, hatten wir auch mal einen.
Krass.
Der wollte das.
Das ist verrückt.
Ja, tatsächlich.
Ja, okay, gut.
Aber da war dann, das war eine ganz normale Beerdigung dann. Ja, egal, auf jeden Fall, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, die Kommune, die Stadtverwaltung, die recherchiert, ob es da jemand gibt, der bestattungspflichtig ist. In den meisten Fällen gibt es niemanden und dann beauftragen die eben schon einen Bestatter. Das ist dann meistens ein Vertragsbestatter, der dann auch vorher an einer Ausschreibung teilgenommen hat und das dementsprechend günstig auch machen kann für die Stadt.
Ja.
Ja, und dann gibt es ein sogenanntes Armenbegräbnis. Manche Leute nennen das dann auch so. Die Friedhöfe haben dann teilweise extra Grabfelder. Das sind einfach gehaltene Gräber für Urnen oder auch für Särge eben enthalten. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal über den Friedhof gelaufen seid, das sind meistens dann nur so einfache Holzkreuze, sind ganz einfache Gräber und da liegen dann solche Sozialbestatteten oder eben von der Stadt Bestatteten. Dann die Frage bezüglich der Kleidung. In solchen Fällen wird dann meistens ein Sterbehemd genommen, also das ist einfacher.
Ja.
Und Talar kennt ihr vielleicht auch, weil solche Leute haben ja dann keinen Kleidungsschrank oder kein Schlafzimmer, wo man irgendwie Kleidung raussuchen könnte.
Ja.
Denkt Alexander, dass wir die Frage gut beantworten konnten?
Jawohl, so ist es. Dann mache ich mal weiter mit dem Thomas. Wie bereitet ihr eure Podcast-Folgen vor? Ist das nicht sehr zeitaufwendig? Naja. Wie bereiten wir es vor? Wir haben einmal im Monat Podcast-Aufnahmetag und ungefähr einen halben Tag davor fällt uns ein, dass wir noch 4 Podcasts vorbereiten müssen. Wie in der Schule, weißt du?
Ja, genau.
Oh, kacke, Hausaufgaben noch für die dritte Stunde.
Oh, morgens ist ja Schulaufgabe, muss ich ja noch lernen.
Genau, heute. So ist das bei uns. Nee, also wir machen das in Canva. Dann haben wir da so eine vorgefertigte Dingens, da knallen wir unsere Skripte rein, überlegen uns ein Thema vorher, was spannend sein könnte.
Wir greifen halt auch oft Hörerfragen auf, nicht nur um Q&A-Folgen zu machen, sondern auch um ganze Folgen zu machen, weil wir merken, es sind viele Fragen zum Beispiel zum Thema Pilzsack oder keine Ahnung was.
Dadurch kommen ja auch die Folgenthemen dann teilweise zustande.
Genau.
Und dann hocken wir uns hin. Wie lange brauchst du für ein Skript? Ich würde sagen, fast schon so eine Dreiviertelstunde brauche ich.
Ja, das kommt jetzt ganz drauf an. Also ich muss sagen, ich fuchse mich auch manchmal gerne in so True-Crime-Geschichten ein bisschen rein. Dann betreibe ich schon eine Recherche im Sinne von, ich habe 2-3 Monitore bei mir am Arbeitsplatz und ich habe dann in einem Fenster habe ich Google offen, in einem anderen Fenster habe ich ChatGPT-5 offen. Das vergleiche ich dann immer. ChatGPT kann man viel fragen. Das muss man dann aber gegenprüfen, ob das auch alles passt. Quellenangaben prüfen und so weiter.
Genau.
So kommt man dann, manövriert man sich da durch. Aber ja, für die eine Folge, die jetzt demnächst auch kommen wird, ich weiß nicht genau, wann sie jetzt kommen wird, da wo es um den sechsfachen Mord in Bayern eben auch ging. Ich weiß nicht, das war, keine Ahnung, es war ein ganzer Vormittag.
Echt? Ja? Nur für die Folge?
Ja, oder lass es 3-4 Stunden gewesen sein.
Ja. Oh, okay, das ist heftig. Also so Stunde oder so würde ich sagen, brauche ich schon.
Ja, schon.
Naja,
also es ist sehr zeitaufwendig, aber es macht ja auch Spaß.
Wir machen das ja für euch, ne?
Genau.
Also ihr könnt uns helfen und wenn es euch gefällt, natürlich den Podcast bewerten. Und wichtig ist teilen eigentlich noch, dass wir noch mehr Leute dazu bekommen, die es vielleicht auch ganz spannend finden. Und dann machen wir das auch immer so motiviert weiter, wie wir es tun.
Ah, definitiv.
Einen halben Tag vor Aufnahme.
Und eine Frage haben wir natürlich noch. Und zwar CB aus B fragt.
Was ein Kackname.
Sorry. Also, da kriegst du wieder die Hate-Kommentare.
Ja, also keine Ahnung. Sorry, ich hab das.
Ja, hast du bessere Namen, also, danke, wenn du online irgendwo bist?
Luis.Bauer.
Du bist auch so einfallslos wie ich. Ich habe auch immer Bauer Johannes 78.
Ja, aber es gibt auch Leute, die haben dann so arschkomplizierte Namen. Jetzt, wie soll der denn jemandem erklären, auf einer Party, yo, wie heißt denn auf Instagram?
CBSB?
Ja, da haben die ganzen Unterstriche und Punkte noch gefehlt.
Ja, okay.
Ja, naja, also, aber es geht ja um die Frage, ne?
Genau, auf jeden Fall, er oder sie fragt, war Bestatter schon immer euer Traumberuf oder hattet ihr schon Gedanken, was anderes zu machen?
Ja, du wolltest doch hier Obertrompeter werden.
Ja, stimmt. Ich habe jetzt wieder angefangen mit Trompete spielen, ja.
Ja.
Schaut rüber auf Instagram, haben wir ein Video.
Gleich die halbe Straße ausgezogen.
Spaß. Frech ist er auch noch. Ja, also ich wollte tatsächlich Trompete studieren. Das ist aber lange her. Also ich muss sagen, ja, wir haben jetzt diesen Tower Garden zu Hause. So, und wir kommen ja aus der Landwirtschaft. Das haben wir in der anderen Folge auch schon gesagt. Also das würde mir schon sehr Spaß machen, einfach so ein bisschen hier gärteln oder hätte gern Ziegen, ja, oder Hühner, ja, hatten wir ja immer Hühner.
Ja, früher. Hühner.
Also, nee, ich wollte nicht wirklich was anderes machen.
Ja.
Und wie ist es bei dir?
Naja, das ist ja das, was ich immer sage. Also, ich wäre schon ein Pilot geworden. Oder hätte es versucht, auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, das würde mir schon echt Spaß machen. Und wahrscheinlich, also wenn ich aus welchen Gründen auch immer, was jetzt nicht vorgesehen ist, aber einfach mal angenommen, das Unternehmen würde es nicht geben, warum auch immer.
Ja.
Ich glaube, dann würde ich das schon probieren. Wobei, da würde es mir dann das erste Mal auf die Füße fallen, dass ich kein Abi habe.
Ja. Ja, mir ja auch.
Quasi. Genau, ja, müsste man halt nachmachen und es ist ja auch echt schwer, genau, dann da das zu lernen oder so. Aber ich weiß nicht, ob das was für mich wäre, weil da muss man so oft so früh aufstehen und so unterschiedlich pennen gehen, dass ich glaube, das könnte ich eh nicht. Naja, aber also das kommt jetzt nicht ernst in Frage sozusagen.
Nee. Ah, doch, mir fällt ein. Früher, ich war in der Schule, ich war im Gymnasium, war aber nicht so gut. Genau, mal durchgefallen und so. Und ich habe dann überlegt, wenn ich kein Abi machen würde, weil ich es nicht schaffen würde, dann hätte ich mich bei der Bundeswehr vielleicht verpflichtet.
Echt?
Weil ich hatte ja auch immer so eine Affinität zum Fliegen, ne? Wollte Pilot werden, das wäre schon auch was gewesen, so Kampfpilot.
Naja, da musst du aber richtig einer. Das dürftest du nicht mal, weil du hast eine Brille.
Ich weiß.
Und ich auch nicht.
Schade, ne? Also, ja. Nee, wir sind mit Leib und Leben Bestatter. Wir machen das wirklich so aus tiefster Überzeugung, aus tiefstem Herzen. Jetzt springt so eine lustige Figur durch mein Skript. Der Luis als Strichmännchen. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass diese Folge jetzt beendet ist, weil jetzt gibt's Ärger für den Luis. Also schön, dass ihr mit dabei wart, uns wieder zugehört habt. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter, wie schon gesagt. Und am nächsten Samstag um 0 Uhr kommt die neue Folge, die sicherlich ganz toll und spannend wird. In dem Sinne,
bis dann.